Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Rund 1,5 Millionen biologischer Arten haben Fachleute weltweit erfasst und beschrieben. Verzeichnet sind sie alle in speziellen getrennten Listen und Datenbanken. Im Index Fungorum zum Beispiel sind Pilze zu finden, ausschließlich. Für andere Klassen von Lebewesen existiert nicht nur eine Liste dieser Art. Allein 4 Verzeichnisse kennt die Wissenschaft nur für Vögel. Eine allgemein verbindliche Liste, in der alle existierenden Arten verzeichnet sind, die gibt es bis jetzt noch nicht. Eine Gruppe von Biologen möchte das nun ändern und beschreibt im Fachmagazin PLOS Biology, wie solch ein Verzeichnis aussehen könnte. Zu ihnen gehört auch Frank Zachos, Zoologe am Naturhistorischen Museum Wien. Vor der Sendung wollte ich von ihm wissen, wozu solch eine Liste denn überhaupt gut sein soll.
Unterschiedliche Listen bedeuten einen Widerspruch in der Art und Weise, wie wir die Welt beschreiben. Das ist Teil der Wissenschaft, aber es hat auch tatsächlich sehr praktische Konsequenzen, wenn wir uns nicht darauf einigen können, was wir als Arten anerkennen, beziehungsweise wenn eine Institution eine Art anerkennt und eine andere Institution eine andere. Im Naturschutz etwa kann nur das in rechtlichen und rechtlich verbindlichen Texten und Gesetzen erfasst werden, was in irgendeiner Form taxonomisch erfasst ist, das heißt also einen Namen hat. Wenn etwas keinen Namen hat, dann wird es auch nicht entsprechend geschützt werden können, weil es keine rechtlich verbindliche Grundlage dafür gibt. Es gibt ein berühmtes Beispiel, etwa vor 45 Jahren ist im Magazin Nature tatsächlich eine biologische Beschreibung des Loch Ness Monsters erschienen. Wirklich lege artis, nach den gültigen Regeln beschrieben, mit einem Namen versehen. Und die Autoren haben augenzwinkernd gesagt, wir wissen zwar nicht, ob das Tier existiert, aber wenn es existiert, ist es bestimmt selten und damit bedroht. Und damit wir es schützen können, braucht es einen Namen und diesen Namen geben wir ihm jetzt. Das ist natürlich ein etwas augenzwinkerndes Beispiel. Aber es gibt viele Beispiele in der realen Welt, in der es wirklich einen Unterschied macht, ob eine Art benannt wird und einen Namen hat oder eine Unterart oder eben nicht. Das hat zum Teil auch erhebliche finanzielle Konsequenzen.
Ungefähr 1,5 Millionen biologischer Arten sind bekannt. Wie lange dürfte es denn dann ungefähr dauern, solch eine Liste zusammenzustellen?
Also man muss jetzt unterscheiden zwischen der Entdeckung und Beschreibung aller Lebensformen auf der Welt. Das ist etwas, was ja seit Jahrzehnten, Jahrhunderten im Grunde genommen von Biologen, Biologinnen, Taxonomen durchgeführt wird. Das wird leider noch sehr lange dauern, bis wir das alles hinter uns haben. Das konkrete Projekt, um das es jetzt geht, ist eigentlich eher eine Art Rahmenprogramm, innerhalb dessen eine Vereinheitlichung erreicht werden kann, dass also in Zukunft etwa nicht mehr 4 verschiedene Vogellisten benutzt werden, sondern nur eine einzige. Das eine ist ein wirklicher Wissenszuwachs. Wir beschreiben und erkennen und entdecken neue Lebensformen. Und das andere ist eher eine Verwaltungsarbeit, in der festgelegt wird, in welchem Rahmen diese Listen zukünftig erstellt werden, wie also auch taxonomische Unstimmigkeiten und Meinungsverschiedenheiten so gelöst werden, dass in Zukunft nicht mehr verschiedene Listen, sondern eine einzige genutzt wird.
Sie hatten es ja schon angedeutet, diese Liste dient dann nicht alleine dem akademischen Interesse. Wie würde denn solch eine Liste genutzt werden von diesen Interessenvertretern?
Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen, das ist ein relativ bekanntes Beispiel in Fachkreisen, das unter anderem dazu geführt hat, dass es in Amerika bereits Anträge von großen Anwaltsfirmen gegeben hat, an die Rechtsprechung, an die Institutionen für Klarheit zu sorgen, welche Taxa anerkannt werden und welche nicht. Das Beispiel ist der kleine, unschuldig klingende kalifornische Mückenfänger, der California Gnatcatcher. Das ist eine Vogelart, die unter anderem an der kalifornischen Küste vorkommt. Dort ist eine isolierte Population, den gibt es auch in anderen Gebieten. Diese isolierte Population wird von manchen Taxonomen als eigene Unterart anerkannt, von anderen hingegen nicht. Wenn es eine Unterart ist, also wenn es als Unterart anerkannt wird, fällt sie unter den sogenannten US Endangered Species Act. Das bedeutet, da sie nur ein kleines Gebiet bewohnt, steht sie unter Schutz und mit ihr auch ihr Lebensraum. Dieser Lebensraum ist aber ein Multimilliarden-Dollar-Immobiliengebiet. Das heißt, von der Frage, Ob diese Population jetzt als Unterart anerkannt wird oder nicht, hängt ab, ob hier ein Milliardengeschäft erfolgen kann oder nicht. Es sind solche Fragen, die solche Listen klären sollen. Wenn wir jetzt 4 verschiedene Listen haben, dann kann sich jeder seine Liste raussuchen, die ihm gerade passt für seine Interessen. Die Immobilienhaie sozusagen, die würden sich natürlich eine Liste raussuchen, in der dieser Vogel nicht als Unterart gelistet ist. Und die Naturschützer würden sich eine raussuchen, in der er als Unterart gelistet ist. Und das Ziel ist es eben, dieses Rosinenpicken insofern einzuschränken, als es nur noch eine Liste gibt. Und ganz wichtig, solche Überlegungen dürfen nicht direkt reinspielen in die Frage, welche Gruppen als Arten anerkannt werden oder nicht. Die Listen selber müssen auf der Basis von wissenschaftlichen Daten erstellt werden und dürfen nicht mit Immobiliengeschäften im Hintergrund erstellt werden.
Das war ein Interview mit Frank Zachos vom Naturhistorischen Museum Wien. Und er fordert zusammen mit anderen Biologen im Fachblatt PLOS Biology eine allgemeingültige Liste aller biologischen Arten anzulegen von Tieren, Pflanzen, Pilzen, die es auf der Welt gibt.